Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich finde es total schön, dass du heute hier bist. Und vielen Dank an euch für den Lobpreis. Und wir haben schon so viel von Herz gehört. Ne? Veronika hat ihr Herz, ne? Wenn man fragt, Veronika, wofür schlägt dein Herz? Und das spürt man, das kriegt man raus, immer wenn man mit ihr spricht, es dreht sich um Frauen. Und wie erreiche ich Frauen mit dem Evangelium? Wie kann ich helfen, dass Frauen wirklich in Freiheit gelangen, dass Frauen ihr Potenzial entdecken und entfalten? Und wie kann ich Frauen helfen, einen Unterschied zu machen? Dafür schlägt Veronikas Herz. Und vorhin hat mir die Marita Wickel eben noch geschrieben über iChat. Und hat gesagt, hier, mein Herz schlägt für Senioren. Ja, sag denen das. Also, Marita Wickels Herz schlägt für Senioren. Und deswegen gibt es am 14.8. auch wieder den Seniorennachmittag. Hurra! Schön, ne? Oder? Und es wird noch besser. Ich beiß mal auf die Zunge. So. Es wird noch besser, weil es ist nicht nur Seniorennachmittag, sondern es ist auch Seniorennachmittagsgrillen. Also wir grillen da um 16.30 Uhr hier im Gemeindehaus Seniorennachmittag mit Steak und Gemüse. Und vielleicht gibt es auch noch Kartoffeln oder sowas. Ja, also ist auch schön. Und das freut mich gerade als Pastor. Erstens, weil ich euch sehe, hier ist relativ, wir sind ausgebucht heute. Hier, maximale Anzahl erreicht, die dieser Raum aushalten darf. Und es freut mich, dass wir einfach so viele Leute haben, deren Herz schon so brennt für Jesus und für das, was Jesus wichtig ist. Gut, wir starten heute in einer neuen Predigtreihe. Und bevor wir das machen, bevor ich es vergesse, muss ich euch noch eine Info geben, das Abendmahl heute fällt aus, das müssen wir das nächste Mal machen, da ist was schiefgelaufen, aber es gibt Leute, die haben sich zu Hause darauf vorbereitet, da könnt ihr natürlich das Abendmahl gerne feiern, wir haben nachher eine Lobpreiszeit und da könnt ihr während der Lobpreiszeit gerne dann zusammen das Abendmahl feiern mit den Leuten, mit denen ihr da seid. Das kriegt ihr auch ohne mich hin, aber das sollte nicht ausfallen bei euch. Gut, wir starten mit einer neuen Predigtserie, mit einer Nehemia-Predigtreihe. Und wir als Gemeinde, wir glauben einfach, dass es wichtig ist, dass wir ja nicht nur Themenpredigten haben, wo wir über bestimmte Topics einfach predigen und reden, sondern dass wir auch kontinuierlich durch die biblischen Bücher durchgehen. Ja, dass wir einfach Gottes Wort kennenlernen, weil in 2. Timotheus 3,16 steht drin, dass Gottes Wort ja die Macht hat, uns zu verändern. Und Gottes Wort ist alles das, was wir brauchen, damit wir geheiligt werden, damit wir Christus ähnlicher werden, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen in Freiheit kommen, damit Menschen ja einen Unterschied machen, dass Menschen bewegt werden. Und das glauben wir fest, deswegen predigen wir jetzt auch mal durch das Nehemia-Buch. Und das Nehemia-Buch, das begeistert mich. Das ist, also, ich habe es jetzt gelesen ein paar Mal und je mehr ich es gelesen habe, umso mehr begeistert es mich. Weil da sind so viele Lektionen für uns drin, so viele wichtige Sachen, gerade auch für Leiter in der Gemeinde. Und wenn ich euch so angucke, und ich weiß auch, wer zuguckt, oder ich denke, kann mir das denken, und wenn ich an meine Gemeinde denke, dann weiß ich, da gibt es so viel Leiterpotenzial, da gibt es so viele Menschen, die einfach wirklich einen Unterschied machen können, die wirklich etwas bewegen können. Ja, da muss man das Potenzial vielleicht nur wecken und den Leuten helfen, da hineinzuwachsen in eine Leiterrolle. Und ich weiß, es gibt so viel Potenzial her. Und deswegen finde ich das Buch total toll, weil du kannst jetzt die Nehemia-Reihe, die geht jetzt bis zum 6. Dezember, die kannst du nutzen, um dich mit Leiterschaft zu beschäftigen. Wir gucken uns das in Nehemia an. Wir gehen durch verschiedene Kapitel durch und beleuchten auch immer wieder Leiterschaftsthemen. Und vielleicht nutzt du diese Zeit wirklich, um einfach zu gucken, dass du vielleicht da in Leiterschaft hineinwächst. Dass du einfach diesen Schritt machst und sagst, ja, ich übernehme Verantwortung, ich leite eine Gruppe, ich leite einen Hauskreis, ich leite die Männerarbeit, ich überlege vielleicht, ruft mich Gott in den Ältestenkreis, in den Teamleiter oder in irgendeiner anderen Gruppe und übernehme Verantwortung für andere Menschen. Und darum geht es heute auch im Predigtext. Bevor wir jetzt einsteigen im Predigtext, möchte ich uns ganz kurz erklären, worum es in diesem Nehemia-Buch geht. Weil es immer gut, dass wir wissen, wo steht denn das und warum wurde das geschrieben und so. Und das Buch Nehemia, wer weiß, wo es steht? Im Alten oder Neuen Testament? Alten, gut. Okay, wie viele Bücher hat das Alte Testament? Mindestens eins, ja. 39, genau, jemand hat aufgepasst. Und das Schöne ist, im Alten Testament, die Bibel besteht so aus zwei Hälften, so Alten Testament und Neuen Testament. Aber im Grunde gehören diese Bücher zusammen. Und im Alten Testament, da dreht sich alles darum, dass die Leute im Alten Testament auf Jesus hinschauen. Ja, die denken, wir brauchen, die leben in der Welt und leben auch in Sünde und fallen und leben Beziehung Gott und mal wieder nicht in Beziehung. Und die sehen sich danach, dass da endlich Ordnung passiert. Die sehen sich danach, dass endlich ein Retter kommt, Jeschua, ja, der sie rettet. Und das ist im Alten Testament. Die gucken quasi aufs Kreuz, die gucken quasi auf Jesus Christus. Und im Neuen Testament, da erleben sie Jesus Christus, da kommt der Retter. Und wir gucken zurück aufs Kreuz für das, was Jesus für uns getan hat, für dich getan hat. Und im Alten Testament gucken die wissen noch nicht, dass es ein Kreuz gibt, so, ja. Aber die gucken darauf, dass, was Gott tun wird. Und genau da ist das Nehemia-Buch. Und das Buch Nehemia spielt so 430 Jahre vor Christus. Da ist das Volk Israel in der Gefangenschaft und langsam kommen die in Persien und langsam kommen die wieder zurück aus der Gefangenschaft und leben dort in Jerusalem und da versuchen sie den Tempel wieder aufzubauen, damit sie wieder in Beziehung mit Gott treten können, damit sie ihre Religion ausüben können. Und da war der Tempel ganz wichtig für, aber die werden immer wieder gestört. Da kommen immer wieder welche, die machen die Mauern kaputt, die machen den Tempel kaputt, die attackieren die. Und ich glaube, du kennst das auch. Wenn du dir vornimmst, ey, ich mache stille Zeit, ich will mit Jesus was zu tun haben, ja, ich will meine Beziehung zu Jesus wieder auffrischen, was passiert? Du wirst attackiert. Du kriegst Angriffe. Und das erleben die auch. Und Nehemia, das war ein Mundschenk, das war sowas wie ein Vertrauter des Königs, der auch das Buch geschrieben hat. Und das ist sowas wie eine Autobiografie, was ein biografischer Bericht, das Buch Nehemia. Und der war Mundschenk. Und der kriegt das mit, wie schlecht es sein Volk, seinen Leuten einfach in Jerusalem geht. Und das legt, Gott legt ihn diese Menschen so auf dem Herz, dass er sagt, hier, dem muss ich helfen, damit die wieder in Beziehung zu Gott kommen. Und dann setzt er alles dafür ran. Und darum geht es in diesem Buch. Und er schafft es auch. Und wie er es schafft und so, das schauen wir uns dann bis Dezember an. Mein Vorschlag an dich, wenn du sagst, ich interessiere mich für Leiterschaft, ich möchte tiefer eintauchen in das Buch Nehemia, spreche mich an, ich mache wieder einen Hauskreis, eine Kleingruppe, wo wir uns speziell auf das Buch Nehemia, mit dem Buch Nehemia beschäftigen und mit Leiterschaft. Und mein Ziel wäre es, dass du in deine Funktion als Leiter, wenn du schon Leiter bist, gewachsen bist. Und wenn du noch kein Leiter bist, dass du vielleicht in die Funktion eines Leiters oder einer Leiterin hineinwachsen wirst. Das ist mein Wunsch für dich. Also, meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail, schickt mir eine Brieftaube, sprecht mich an, ja, kommt einfach zu mir und dann finden wir einen Termin, wann wir diesen Hauskreis machen. Carlos, ist das für mich, das Wasser?
Ja.
Ja, danke schön. Ja. Gut, steigen wir ein, ich bete mit uns und dann geht's los. Vater, ich danke dir heute für diesen Tag. Ich danke dir, dass du diesen Tag gemacht hast. Ich danke dir für die Sonne und auch für die Hitze. Wir brauchen gar nicht in die Toskana fahren. Wir können hier bleiben und das genießen. Und ich bitte dich, dass du ja uns, ja wie die Sonne uns erwärmt, auch unser Herz einfach heute erwärmst. Dass du ja uns Leidenschaft schenkst für dich, für deine Mission, für deine Ziele, für das, was dir wichtig ist. So wie wir es bei Marita schon gesehen haben und bei der Veronika. Und ich bitte dich, dass du uns das heute so schenkst, dass du uns das klar machst. Öffne unsere Herzen und Ohren und Augen für dein Reden, für das, was dir wichtig ist. Und begegne du uns. Ich danke dir dafür. Amen. Ein Pastor... Nee. Nee. Sophia. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass du heute ein Predigtbeispiel bist. Nee, die Mama macht gerade so. Okay. Sophia war 4 Jahre alt. Und die Familie Menges und noch eine andere Familie, die sind, was die Schweiz, ja, Richtung Schweiz gefahren. Und wollten dort Urlaub machen, wie sie es immer machen, jährlich. Und auf jeden Fall fahren sie dahin und dann war da ein Rastplatz, dann sind sie zum Rastplatz gefahren, haben da angehalten und dann sind alle raus, ihre Notdurft erledigen wahrscheinlich oder beim McDonald's irgendwas zu kaufen. Genau. Und auf jeden Fall war die Sophia im Auto, die wollte im Auto bleiben und dann auf einmal, dann sind die Leute wieder gekommen, die Geschwister und alle und dann sind sie losgefahren und irgendwann klingelt das Handy dann bei der Susanne und das befreundete Pärchen, was mit ihnen in den Urlaub fahren wollte, hat gesagt, hier, wenn ihr eure Tochter sucht, die ist bei uns im Auto. Da ist die Familie Menges losgefahren, ja, und dachten, die Sophia wäre im Auto, war sie aber nicht. Die haben die quasi verloren. Ja. So, und Susanne hat mir gesagt, das war der schlimmste Tag in ihrem Leben. Ja, jetzt habe ich noch nie mein Kind verloren, so, deswegen kann ich da nicht das nachvollziehen, ob das der schlimmste Tag ist, den man dann erleben kann. Ich sage euch aber, was wirklich auch schlimm ist, ist, wenn man das Kind eines anderen verliert. Ne? Das ist mir schon mal passiert. Die Tochter vom einen Dozenten von mir aus Eversbach, die war bei uns, hat gespielt und auf einmal war sie weg. Ich sage, wo sind die Theresa? Haben wir alle Theresa gesucht? Ganzen Haus draußen rumgelaufen. Und ich glaube, die war auch 5 Jahre oder 6 so. Und haben die alle gesucht. Und dann kommen wir hoch und haben gesagt, jetzt müssen wir mal die Eltern anrufen und sagen, hier, das Kind ist weg. Ja, und dann gucken wir so auf die Couch, dann sitzt das Kind auf der Couch. Und wir haben es nicht gemerkt. So. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Ja, wenn du das Kind eines anderen verlierst, okay, das eigene, hey, gut, dann machst du ein neues. Ne? So. Aber das Kind eines Fremden, das ist schon, oder eines Bekannten, das ist schon schwierig, sag ich mal. Und dann hörte ich, wie ein Pastor erzählte, der hat 5 Kinder und der war in der Mall in den USA, die waren da einkaufen und dann liefen sie rum, auf einmal fehlte ein Junge, ein kleiner Junge. Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt müssen wir den kleinen Jungen suchen in der Mall. Und dann sind sie rumgelaufen, haben einen kleinen Jungen gesucht überall und wurden langsam hektisch und Panik kam hoch und auf einmal sagte der Bruder von dem kleinen Jungen, Papa, was gibt's denn heute Abend zu essen? Im Grunde keine schlechte Frage, also finde ich. Ne? Was gibt's denn heute Abend zu essen? Eine wichtige Frage, man muss das auch klären, ja. Aber war es der richtige Zeitpunkt? Ja. Und ich glaube, das können wir jetzt auch in diesem geistlichen Bereich auch übernehmen. Die Mission war von diesem Pastor und von dieser Familie, wir suchen das, was verloren ist. Das, was weg ist. Und wie häufig ist das bei uns? Ja, dass wir die Mission für das, was verloren ist, für das, was weg ist, manchmal aus den Augen verlieren. Was gibt es denn heute Abend zu essen? Ja, wenn wir unsere Gebete vielleicht mal anhören. Ich merke das, meine Gebete sind nicht immer so drauf fixiert, auf das, was verloren ist, auf das, was wirklich Gott auf dem Herzen liegt. Und ich bete ganz häufig hier, Herr, was gibt es denn heute Abend zu essen? Ja, ich hoffe, ihr könnt die Analogie verstehen. Ja, Und das ist auch gar nicht böse gemeint, weil ich glaube, und von den Jungen war es auch nicht böse gemeint, der hat einfach die Mission, wir müssen den kleinen Bruder wiederfinden, aus den Augen verloren. Und genauso verlieren wir vielleicht auch das, was Gott wichtig ist, die Mission, das, was Gott auf dem Herzen liegt, vielleicht verlieren wir das auch manchmal aus dem Auge. Oder unser Herz wird hart, dass es uns nicht mehr so wichtig ist, das, was Gott wirklich interessiert, dass es uns nicht auf dem Herzen liegt. Ja. Und das Buch Nehemia, gerade der erste Teil, was wir uns heute angucken, will uns dabei helfen, dass das, was Gott auf dem Herzen liegt, was wichtig ist für Gott, dass das wieder bei uns auf dem Herzen liegt. Und dass wir daraufhin auch was handeln, dass da was passiert. Und ich hoffe, du lässt dich heute darauf ein, wenn wir uns gleich den Text angucken, lässt dich darauf ein, dass Gott Möglichkeit hat, in dir zu handeln, dein Herz zu verändern. Und dass du dein Herz mit Gottes Herz synchronisierst. Was ist Gottes Herzensanliegen? Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen nicht verloren sind. Dass sie eine lebensverändernde Beziehung mit ihm haben. Gott möchte Beziehung mit dir haben. Gott möchte Beziehung mit den Menschen haben. Und was möchte Gott von dir? Gott möchte, dass du auch ein Herz für die Menschen hast, dass du auch möchtest, dass Menschen in Beziehung zu Gott kommen, dass du auch möchtest, dass Menschen verändert werden, dass Menschen ein Leben mit Jesus haben, in Fülle, so wie es die Bibel verspricht. Und Gott möchte, dass du nicht nur ein Herz für die Leute hast, sondern dass du auch Verantwortung für diese Leute übernimmst, dass du nicht nur sagst, ah, ich habe ein Herz für die, ich habe ein Herz für Tiere, ja, aber dann isst du Schnitzel, ja. Wenn du sagst, ich habe ein Herz für die Armen, ja, und betest, und, die armen Leute, aber du hilfst nichts, übernimmst keine Verantwortung für die armen Leute, da ist irgendwas schief. Und da möchte Nehemia sagen und uns heute zeigen, was dran ist. Und wir dürfen uns ausrichten auf das, was Gott wichtig ist. Und wir bekommen hier ein Muster gezeigt. Das ist eins von 12 Gebeten, die wir uns oder die Nehemia hier spricht. Und das gucken wir uns jetzt an. Und da dürfen wir uns drauf einlassen. Und da habe ich 3 Punkte, die wichtig für dich sind. Und ich hoffe, dass du die verinnerlichst und dass du das einfach ausprobierst und machst. Und deswegen schreib mit, hör dir nachher die Predigt nochmal an, merk dir diese 3 Punkte, die kann man sich gut merken, die sieht man auch ziemlich einfach aus dem Text heraus. Aber ich glaube, es wird dein Leben und das Leben vieler verändern. Wenn du willst, kannst du gerne deine Bibel aufschlagen oder hier mitlesen, Nehemia 1, 1 bis 11. Das ist der Bericht Nehemia, den Sohn von Hachalja, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Und Artaxerxes, das ist der Nachfolger von Xerxes, den kennt ihr von 300, ja? Der nach Persien gegangen ist und der gegen die Spartaner gekämpft hat. Ja? So. Und das ist aber der Nachfolger. König von Persien im Monat Kislev, das ist November, Dezember. Und ich hielt mich in der königlichen Residenz Susa auf. Im Winter waren die in Susa, weil dann war es schön ein bisschen wärmer und im Sommer waren die da, wo es kühler war. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Juda, das war da, wo Jerusalem ist, wo die Leute aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, ne? Wo die Gottesdienst feiern wollten, aber es nicht konnten. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie von der Stadtmauer Jerusalems, sind nur noch Trümmer übrig und die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Also man schätzt, dass er 4 Monate lang gebetet, getrauert, Tag und Nacht hat, dass er sich 4 Monate lang damit beschäftigt hat. Und jetzt hören wir das Gebet. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist all deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, was wir gegen dich gesündigt haben und auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Als sie den Bund geschlossen haben damals, hat Gott ihm was versprochen. Wenn ihr meine Gebote und Weisungen befolgt, geht's euch gut, dann lebt ihr in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Und wenn ihr nicht auf mich hört und nichts mit mir zu tun habt, dann fliegt ihr aus dem Land raus. Und deswegen waren die in Gefangenschaft, weil sie nichts mehr mit Gott zu tun haben wollten. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren. Da ist Hoffnung wieder. Ist nicht immer was verloren. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das hier nochmal betonen, dass du das weißt. Es gibt immer Hoffnung. Ist nie alles verloren. Auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe, ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Das ist Jerusalem. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und deine Stärke erlöst hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Wir haben hier ein Muster, wir haben hier 3 Punkte, nicht weil es klassisch ist, 3 Punkte zu predigen, sondern weil der Text quasi hier 3 Punkte hat, die einfach wichtig sind für dein Gebetsleben, wie du dich synchronisierst mit dem Herzen Gottes. Das erste ist Lobpreis, das sehen wir gleich, wenn wir uns gucken uns kurz 3 Verse an. Wir schauen uns an, wer Gott ist und was er getan hat. Das zweite ist Sündenbekenntnis oder wir können auch sagen Identifikation. Man schaut sich an, wer wir sind und was wir getan haben. Und das dritte ist um Gottes Beistand. Und hier habe ich mal Action Plan hingeschrieben. Wer weiß, was Action Plan bedeutet? Aktionsplan. Margot, du reißt es hier raus. Ja. Genau. Dieses ganze Gebet, daraus passiert was. Ne? Das bleibt nicht nur beim Gebet, sondern da passiert etwas draus, da wird etwas draus gemacht. Ganz, ganz wichtig. Ja? Schauen wir uns den ersten Punkt an, Lobpreis. wer Gott ist und was er getan hat. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer, ehrfurchterbietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist all deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Das allererste, was Nehemia hier macht, ist, dass er als Gott beschreibt, wer er ist. Wer ist denn Gott? Und hier ist die amerikanische Übersetzung cool. Hier steht drin, also Gott des Himmels und dann great, you are great and awesome. Ich liebe ja das Wort awesome. Ja, also du bist groß und du bist fantastisch. Und das ist ganz wichtig. Ja, was für ein Gottesbild hat da Nehemia? Was für ein Gottesbild hast du von Gott? Ist Gott groß und fantastisch für dich? Ich habe schon mal ein Kind verloren, ne? Ja. Ich will dich nur warnen. Außen seid ihr Hornisse. Ne? So. Ist schon raus? Was hast du für ein Gottesbild? Groß und fantastisch. Amen. Ja. Also Nehemia hat ein sehr großes und schönes Gottesbild, was wichtig ist für dich. Er hat ein Gottesbild von einem fantastischen Gott, der unbesiegbar ist, der allmächtig ist, der einfach Bombe ist. Ja, wenn man das so sagen darf. Gott ist alles möglich. Und dieser Gott, und das ist das Schöne, und das, also er ist groß und fantastisch, aber er ist auch treu und gnädig, ja, und zuverlässig. Und es ist kein unberechenbarer Gott, und das ist ja auch wichtig. Wenn wir eins aus der Bibel lernen, ist, dass wenn man Gottes Gebote befolgt, wenn du das tust, was Gott auf dem Herzen liegt, wenn du dich an Gott bewegst, dass Gottes Treue einfach sichtbar wird in deinem Leben. Und dass dabei was rauskommt. Und wir lesen hier von einem Bund. Er spricht von einem Bund. Dann dürfen wir wissen, immer wenn es um Bund geht, dass Gott absolut treu und zuverlässig ist. Ein Bund ist wie ein Vertrag und das ist ganz wichtig zu verstehen. Vielleicht möchtest du noch heiraten, ja, oder vielleicht hast du schon geheiratet, dann ist es gut, wenn du es schon mal nochmal hörst, ja. Also ein Vertrag ist, zwei Parteien einigen sich auf eine Sache, ne? Ich gebe dir 10 Euro und du gibst mir 5 Snickers. So. Und wenn du die 10 Euro gegeben hast, da hat der andere Anrecht auf die 5 Snickers. Und wenn der andere die 10 Euro nicht gibt, dann braucht auch der andere die 10 Snickers nicht bekommen, ne? Also brauchst du sie nicht geben. Beim Bund ist es anders. Da verpflichten sich zwei Parteien, was zu tun und einzuhalten, auch wenn der andere seinen Teil nicht erfüllt. Ne? Das heißt, wenn du jemand 10 Euro gibst und der andere gibt dir die 5 Snickers nicht, musst du trotzdem die 10 Euro geben. Unfair, oder? Aber so funktioniert das beim Bund. Ja, diese Bundestreue. Und deswegen ist Gott absolut zuverlässig, weil Nehemia sagt, wir können uns immer wieder darauf verlassen, was Gott zugesagt hat, dass er das auch erfüllt. Was hat er zugesagt im Gebet? Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch verlassen, ihr werdet aus dem Land rausfliegen, aber wenn ihr zu mir zurückkommt, werde ich euch nachgeben. Also es besteht immer wieder Hoffnung. Gott ist absolut zuverlässig und das ist wichtig. Wie spielt sich das in deinem Leben auf? Was macht das mit deinem Leben? Ich habe einen großen Bruder, der Benjamin, ist ein Jahr älter als ich. Und der war damals größer und stärker als ich. Hat sich geändert. Ja? Jetzt wiege ich 20 Kilo mehr als er. Und mein Bruder, der war groß und stark, ja, also fantastisch würde ich das nicht sagen, ja, aber groß und stark, ja, und er war treu und zuverlässig. Und der war bei mir auf der Schule. Und wenn ich in der Schule umherging und Streit hatte, wusste ich, wenn irgendwas ist, dann kommt mein Bruder und holt mich raus. Also mitten, und das war auch einmal so, einmal hat er sich für mich geprügelt, ja, und hat mich da rausgeboxt. Und das hat mir ein anderes Selbstbewusstsein, vielleicht ein falsches, ja, aber ein anderes Selbstbewusstsein in der Schule gegeben. Was macht es mit deinem Gottesbild? Was für ein Selbstbewusstsein hast du, wenn du durch dieses Leben gehst, mit so einem Gottesbild, groß und fantastisch, dass du einen großen Gott hast, den alles möglich ist, der fantastisch ist. Und du hast einen Gott, der treu ist. Wir lesen in 2. Timotheus, wenn wir untreu werden, bleibt Gott uns dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich glaube, wenn du so ein Gottesbild hast, von einem allmächtigen Gott, dem alles möglich ist, der dir treu ist, der fantastisch ist, dann läufst du ganz anders durch die Gegend. Dann redest du ganz anders. Wenn du Menschen begegnest, dann macht das echt einen Unterschied in deinem Leben. Und vielleicht ist das so, wenn du dich nicht traust, Menschen zu begegnen manchmal und einfach Ängste hast, vielleicht liegt es auch an deinem Gottesbild, dass du dein Bild von Gott vielleicht kleiner ist oder zu klein. Und Nehemia fängt an, hey, mach Lobpreis, sag, wer Gott ist, preis ihn dafür, Weil wenn du das machst, und das machen wir nachher in der Lobpreiszeit, wir preisen Gott für das, was er ist, für das, was er getan hat, das stärkt unseren inneren Menschen, das stärkt dich und gibt dir Kraft. Das Zweite, was wir lernen können, ist dieses Sündenbekenntnis. Darum geht es, wer wir sind und was wir getan haben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe, Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr, ich bekenne dir, was wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Nehemia weiß, weil er dieses Gottesbild hat, und das übrigens, also wenn du Leiter bist, ist das übrigens gut, wenn du ein großes Gottesbild hast, wenn du den Leuten vermittelst, dass Gott eigentlich nichts auf die Kette kriegt, dann ist das schwierig als Leiter. Ja, so, ist schon gut, wenn du sagst, hier, guck mal, Gott kann das machen und du kannst andere Leute ermutigen. Aber Nehemia weiß, Gott wird dieses Gebet erhören, weil Gott groß, fantastisch, gütig und treu ist. Und was Nehemia jetzt macht, was ganz typisch ist für Leiter, er übernimmt Verantwortung für seine Leute, für sein Volk. Ja? Die Vater-Kind-Analogie kommt auch gleich. Ja. Ja, wirklich. Ja. Du machst das gut. Du übernimmst Verantwortung für deinen Sohn. Ja. Genau. Also Nehemia schließt sein Volk ein. Also, und das finde ich hier so cool. Er bekennt die Schuld seines Volkes und auch seiner Familie. Hast du das schon mal gemacht im Gebet? Hast du die Sünden deiner Kinder bekannt oder deiner Eltern oder deiner Großeltern oder deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen, den Leuten, die Gott dir aufs Herz legt? Klar, vielleicht bekennst du deine eigenen Sünden so, aber was ist mit den Sünden der anderen, die Gott dir so aufs Herz legt? Als Leiter übernimmt hier Nehemia Verantwortung für sein Volk und betet für sein Volk und bittet um Sündenvergebung. Ja, Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Und das ist ganz wichtig, er übernimmt Verantwortung. Als ich in der dritten Klasse war, das dürft ihr aber nicht weiter sagen, ne? So. Als ich in der dritten Klasse war, da hatte meine Klassenlehrerin einen schönen Parker-Stift. Und ich fand auf dem Parker-Stift, da ist so ein kleiner Pfeil. Kennt ihr das? Hat jemand von euch einen Parker-Stift? Genau, versteck ihn. Weil den habe ich nämlich geklaut von meiner Lehrerin. Ja? Der lag auf dem Schreibtisch, der war schön. Ne? Dann habe ich den mitgehen lassen. Und irgendwann hat mein Papa den gefunden. Und hat gesagt, wo hast du den denn her? Den habe ich gefunden. So, hat er gesagt, wo ist der jetzt her? Na gut, dann habe ich der von der Frau Schrick, so hieß meine Klassenlehrerin, tut mir leid, ja, habe ich geklaut. So, was hat mein Papa gemacht? Der hat die Klassenlehrerin angerufen und hat sich in meinem Namen entschuldigt. Also hat gesagt, entschuldigen Sie, dass mein Sohn den Kugelschreiber geklaut hat. Ja, hat Verantwortung für mein Verhalten genommen. Na klar, musste ich auch den Stift zurückgeben und dann entschuldigen bitten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir leiten, ja, dass wir Verantwortung für unsere Leute übernehmen im Gebet. Und dass wir auch ja, um Sündenvergebung auch beten für die anderen. Dass Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Und ganz praktisch wird es auch in der Familie oder die Leute, die Gott dir aufs Herz legt. Mach das mal. Preis Gott. Identifiziere dich mit diesen Leuten, weil da war noch einer, der hat sich damit identifiziert, Jesus nämlich, hat sich mit uns Sündern identifiziert, hat sich taufen lassen, ja, obwohl er eigentlich ohne Schuld war und hat uns dann gerettet. Aber mach das mal, bete für die Leute, auch um Sündenbekenntnis, übernimm Verantwortung für die Menschen, die dir Gott aufs Herz legt. Jetzt hast du Gott angebetet. Du hast ein großes Gottesbild, du hast die Sünden bekannt, also du hast rein Tisch gemacht für dich und für die anderen. Und jetzt kommt der Actionplan. Und das ist hier ganz wichtig und ganz kritisch. Und hier ist es auch da, wo es scheitert. Hier ist das, wo es in der Gemeinde scheitert, hier ist da, wo es zu Hause scheitert. Hier scheitert es an diesem Punkt immer. Meist. Nehemia 1,11. Bitte erhöre doch mein Gebet. Und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich meinen König vorspreche, also Nehemia hat einen Plan, der hat gesagt, hier, ich bin mein König dran, ich spreche meinen König vor. Das ist der mächtigste Mann auf der Welt momentan. Und da bringt man Anliegen vor. Und das Anliegen, das sehen wir uns dann in der nächsten Predigt an. In Nehemia 2, kannst du schon mal vorlesen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann helf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Und dann kommt der Running Gag. Also für die Juden war das hier dann nochmal so was ganz Besonderes. Übrigens, ich war der Mundschenk des Königs. Das heißt, er war ein hoher Beamter, ein Vertrauter des Königs. Einer von seinen engsten Gefolgsleuten. Wie gesagt, dieser Punkt ist extrem wichtig. Bei Nehemia bleibt es nicht nur im Gebet. Und wie häufig, das habe ich vorhin schon gesagt, beten für Sachen, die wirklich gut sind, die wichtig sind, aber wir bleiben im Gebet. Und was wir nicht machen, ist, wir fangen da nicht an und entwickeln Pläne und fangen an zu handeln. Daran scheitert es. Daran scheitern alle guten Ideen an der Umsetzung, weil es manchmal nicht gemacht wird. Weil man das Gefühl hat, ah, das muss jetzt perfekt sein. Wie häufig hast du schon gebetet, Herr, hilf mir und mach und tu, aber du hast nichts gemacht. Ich habe immer gebetet, Herr, mach, dass ich dünn bin. Wollte abnehmen, aber ich habe nichts gemacht. Ja. Wie soll denn Gott deine Pläne, deine Aktionen Gelingen schenken, wenn du nichts tust? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nehemia sieht das Problem. Und wenn es Probleme gibt, braucht es Lösung. Und wenn du eine Lösung hast, dann musst du auch darin handeln. So, das Problem ist, er und sein Volk haben gesündigt und sich von Gott entfernt. Sie können keinen Lobpreis machen, keine Beziehung mit Gott. Die Lösung, die Mauern von Jerusalem müssen aufgebaut werden, damit die Juden wieder Gottesdienst feiern können und Beziehungen kommen mit Gott. Und Nehemias Actionplan ist, dass er zum König geht und ihn um etwas bittet. Das schauen wir uns an. Das war klug und weise und er hat es auch ganz fuchsig gemacht. Aber es war auch ein Wagnis. Er hätte auch seinen Kopf verlieren können. Da kann ich jetzt schon sagen, weil der König hat nämlich gesagt, hört auf, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Der hat gesagt, das ist Blödsinn, mach das nicht. Und jetzt geht er hin und sagt, König, können wir die Mauer wieder aufbauen? Also widerspricht quasi den König im zweiten Kapitel. Und das ist das, was so gefährlich ist jetzt an der ganzen Geschichte. Er möchte seine Unterstützung haben und deswegen betet er Gott, dass Gott ihm hilft, dass seine Pläne gesegnet werden. Wofür schlägt dein Herz? Hoffentlich für die Menschen, die verloren sind. Und vielleicht schenkt dir Gott das, was verloren sind. Und das kann eine ganz bestimmte Personengruppe sein. Und wenn du kein Herz dafür hast, für das, was verloren ist, dann bitte darum, dass Gott dir das schenkt. Weil das ist nämlich das, was Gott wichtig ist. Und dann preis Gott für das, was er getan hat. Übernehm Verantwortung für die Menschen. Und bitte Gott, dass er dir gelingt, für deine Pläne schenkt. Und dann mach was daraus. Ja, lad die Leute zum Essen ein. Living Room. Lad die Leute zum Grillen ein. Seniorenkreis. Mach Kids Church. Wenn dir die Kinder am Herzen liegen, mach Kids Church und lad die Kinder zum Kindergottesdienst ein, der für ihre Bedürfnisse ist. Mach was. Handel. Ich schließe damit. Ich habe vorhin gesagt, im Alten Testament, das zeigt aufs Kreuz und auf Jesus. Und Nehemia ist quasi ein Vorbild für uns, aber auch ein Hinweis auf Jesus hin. Weil Jesus hat auch dieses Herz gehabt für das, was verloren ist. Und wir lesen, dass Jesus auch Lobpreis macht, er preist Gott. Ne, Lukas 2, Vers, 10, Vers 21, da brach Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in Jubel aus und betete: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über die Reichen und Klugen und Gebildeten verborgen hast und sie in Unwissenheit gefüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Also er preist Gott. Und Jesus betet auch. Er identifiziert sich mit den Leuten, auch mit dir. Ja, wir sind alle sündig, wir brauchen alle eine Wiederherstellung, wir brauchen alle Beziehung zu Jesus. Wenn du es noch nicht hast, herzliche Einladung, komm zu Jesus. Weil Jesus liebt dich unendlich. Und wenn du dich entfernt hast von Jesus, dann komm wieder zurück. Es gibt immer wieder Hoffnung, es ist nichts an die Wand gefahren. Und Jesus identifiziert sich mit dich, mit deinen Sünden. Ja, und ist für deine Sünden am Kreuz gegangen und ist gestorben als, als Sünder. Er ist gestorben, ja, eigentlich für dich, eigentlich hättest du da hängen müssen, aber Jesus hing am Kreuz für dich und ist für deine Sünden gestorben, damit du das bist, was er ist, dass du das ewige Leben hast. Und das ist auch, was Jesus hat. Er identifiziert sich mit den Leuten, aber Jesus hat auch einen Actionplan gemacht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat auch gehandelt und ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben und wieder auferstanden und hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und jetzt können wir eine innigere Beziehung haben als die Leute im Alten Testament. Wir brauchen keinen Tempel, weil du der Tempel bist. Bring du den Tempel zu den Leuten. Vater, ich danke dir dafür, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass du uns Menschen aufs Herz legst. Und du siehst dort, wo wir keine, dieses Gefühl nicht haben, wo uns Menschen egal sind oder wo unsere eigenen Interessen im Mittelpunkt steht. Was gibt's heute Abend zu essen? Vergib uns da. Und schenk uns neu ein Herz, das nach dir schreit und nach deinem Willen, nach den Leuten, das sich synchronisiert ständig mit deinem Herz, mit deinen Anliegen, Herr. Und zeig uns einfach, wie groß und mächtig und fantastisch und treu du bist. Und lass uns davon erzählen, dass Leute einfach Hoffnung haben. Und lass uns auch Verantwortung übernehmen für die Menschen, die verloren sind. Dass wir für sie beten, dass wir ihre Sünden bekennen, stellvertretend. Und wir wissen, dass du uns vergibst und dass immer wieder eine Wiederherstellung, eine Erneuerung möglich ist. Und dann, Herr, gib uns die Kraft und den Mut, mit diesem Gottesbild von einem großen, fantastischen Gott Dinge in die Welt zu bringen, zu handeln, Aktionen zu starten, Menschen einzuladen, Menschen zu begegnen, um von dir zu erzählen, um einen Unterschied im Leben dieser Menschen zu machen. Und da hilf uns, Herr. Und ich danke dir, dass du einfach so groß und fantastisch bist. Amen.